Menschennester. Maggies Füße waren so kalt, dass sie ihre Zehen kaum noch spürte, trotz der Stiefel, die sie immer noch aus der anderen Welt besaß. Erst auf dem endlosen Marsch der letzten Tage hatten sie alle begriffen, wie gut die Höhle sie vor dem nahenden Winter beschützt hatte und wie dünn ihre Kleider waren. Nur der Regen war noch schlimmer als die Kälte. Er tropfte von den Bäumen und verwandelte die Erde in Schlamm, der abends gefror. Ein Mädchen hatte sich schon den Fuß verstaucht. Elinor trug es nun. Sie alle trugen eins der kleineren Kinder, aber sie waren nicht genug. Der Schnapper hatte viele Männer mitgenommen und Resa und der starke Mann waren ebenfalls fort. Der schwarze Prinz trug gleich drei Kinder, zwei im Arm, eins auf dem Rücken, obwohl er immer noch kaum aß und von Roxane immer wieder zum Rasten gezwungen wurde. Maggie presste das Gesicht an das Haar des Jungen, der sich an ihren Hals klammerte. Beppe. Er erinnerte sie an Fenolios Enkel. Beppe wog nicht viel. Die Kinder aßen seit Tagen nicht genug, aber nach all den Stunden, die Maggie mit dem Kleinen durch den Morast gestapft war, schien er schwer wie ein Erwachsener. »Maggie, sing noch mal eins von den Liedern«, sagte er immer wieder, und sie sang, mit leiser Stimme, dünn vor Müdigkeit, vom Eichel her natürlich. Inzwischen vergaß sie manchmal, dass sie damit auch von ihrem Vater sang. Wenn sie ab und zu vor Erschöpfung die Augen schloss, sah sie die Burg, die Farid ihr im Feuer gezeigt hatte. Ein finsteres Steingewächs auf spiegelndem Wasser. Wie verzweifelt sie versucht hatte, Mo irgendwo zwischen den dunklen Mauern zu entdecken, aber sie hatte ihn nicht gesehen. Sie war allein. Seit Resa fort war, war sie es noch mehr. Trotz Elinor, trotz Fenolio, trotz all der Kinder und ganz bestimmt trotz Farid. Aber aus diesem Gefühl der Verlassenheit, das nur Doria manchmal vertrieb, war ein anderes gewachsen. Das Gefühl, die beschützen zu müssen, die genauso verlassen waren wie sie, ohne Vater, ohne Mutter, auf der Flucht in einer Welt, die ihnen ebenso fremd war wie ihr, obwohl die Kinder nie eine andere gekannt hatten. Auch Fenolio hatte nur von dieser Welt geschrieben, und doch waren seine Worte nun die einzigen Wegweiser, denen sie folgen konnten. Er ging mit dem schwarzen Prinzen voran. Der Spina hing auf seinem Rücken, auch wenn sie älter war als einige der Kinder, die selbst laufen mussten. Ihr Bruder lief mit den älteren Jungen voran. Sie sprangen zwischen den Bäumen umher, als spürten ihre Glieder keine Müdigkeit. Der schwarze Prinz rief sie immer wieder zurück und befahl ihnen, die Kleineren zu tragen, so wie die älteren Mädchen es taten. Farid war mit Doria schon so weit voraus, dass Maggie sie seit fast einer Stunde nicht gesehen hatte, auf der Suche nach dem Baum, den Fenolio dem schwarzen Prinzen so eindringlich beschrieben hatte, dass er tatsächlich den Aufbruch befohlen hatte. Doch andererseits, welche Hoffnung hätten sie sonst gehabt?
»Wie weit ist es noch?«
hörte Maggie Despina nicht zum ersten Mal fragen.
»Nicht mehr weit, wirklich nicht«, antwortete Fenolio. Aber ob er es wirklich wusste?
Maggie war dabei gewesen, als er dem schwarzen Prinzen von den Nestern erzählt hatte.
»Sie sehen aus wie riesige Feennester, aber es haben Menschen darin gewohnt, Prinz, viele Menschen. Sie haben die Nester gebaut, als die Riesen sich immer öfter ihre Kinder holten, in einem so hohen Baum, dass nicht einmal die größten Riesen heranreichten.
Was beweist, dass es recht praktisch ist, Riesen nicht allzu groß zu machen, wenn man sie schon in eine Geschichte hineinschreibt«, hatte er Maggie zugeflüstert.
»Menschennester«, hatte sie zurückgeflüstert. »Hast du dir das etwa gerade erst ausgedacht?«
»Unsinn, wie das«, hatte Fenolio mit gekränkter Stimme erwidert.
»Habe ich dich gebeten, sie herbeizulesen? Nein, diese Welt ist so gut ausgestattet, dass man sehr wohl in ihr zurechtkommt, ohne pausenlos etwas dazu zu erfinden, auch wenn Orpheus dieser Dummkopf anderer Ansicht ist. Ich hoffe, er bettelt inzwischen auf den Straßen von Ombra als Strafe dafür, dass er meine Feen bunt gefärbt hat.«
»Beppe, lauf ein paar Schritte, ja?«
Maggie setzte den widerstrebenden Jungen ab und nahm stattdessen ein Mädchen auf den Arm, das vor Müdigkeit kaum noch stehen konnte.
»Wie weit ist es noch?«
Wie oft hatte sie Mo das auf den endlosen Autofahrten gefragt, an deren Ende ein paar kranke Bücher warteten.
»Nicht mehr weit, Maggie«, glaubte sie, seine Stimme sagen zu hören.
Und für einen Moment gaukelte ihr die Müdigkeit vor, dass er ihr seine Jacke um die kalten Schultern legte. aber es war nur ein Ast, der ihren Rücken streifte. Sie rutschte aus auf dem regenfeuchten Laub, das den Boden wie ein Teppich bedeckte, und nur Roxanes Hand verhinderte, dass sie hinfiel. »Vorsicht, Maggie«, sagte sie, und für einen Augenblick schien ihr Gesicht vertrauter als das ihrer Mutter.
»Wir haben den Baum gefunden!«
Doria tauchte so plötzlich vor ihnen auf, dass einige der Kleineren erschraken. Er war nass vom Regen und zitterte vor Kälte, aber er sah glücklich aus, so glücklich wie seit vielen Tagen nicht.
»Farid ist dort geblieben. Er will hinaufklettern und nachsehen, ob die Nester noch bewohnbar sind.«
Doria breitete die Arme aus.
»Sie sind riesig. Wir werden etwas bauen müssen, um die Kleinen hinaufzuziehen, aber ich habe da schon so eine Idee.«
Maggie hatte ihn noch nie so schnell und so viel reden hören. Eins der Mädchen lief auf ihn zu und Doria nahm es auf den Arm und drehte sich lachend mit ihm im Kreis.
»Der Hänfling wird uns dort oben niemals finden«, rief er. »Jetzt müssen wir nur noch fliegen lernen und wir können so frei leben wie die Vögel.«